Dann stelle ich Ihnen die Gäste der heutigen Sendung vor. Zunächst Piet Nees, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Er ist Flamme, also in Belgien geboren, Psychiater und psychosomatischer Arzt, Mediziner, ausgebildeter Psychoanalytiker, Chefarzt des Universitätskrankenhauses in Löwen ist er gewesen, dort auch an der Universität, an der Katholischen Universität Professor und Direktor des Instituts für Ehe- und Sexualwissenschaften. Dann begrüße ich Manfred Fahle. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Studierter Biologe und Mediziner, arbeitete unter anderem am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in der Gruppe von Valentino Breitenberg, ist Sinnesphysiologe und leitet seit 1999 das Institut für Hirnforschung sowie die Einheit für Humanneurobiologie an der Universität Bremen, also das, was man Anthropologie nennt. Und ich begrüße Michael von Brück. Schönen guten Abend.
Das ist cool.
Professor für Religionswissenschaften an der Universität München. Neben seiner Forschung im Bereich Buddhismus, Christentum, Hinduismus ist er Yoga- und Zen-Lehrer. Herr Nees, von Ihrer Erfahrung ausgehend, also als Therapeut, aber auch durch die Arbeit am Krankenhaus, welche Wichtigkeit, welche Bedeutung hat denn die Frage nach Sinn überhaupt?
Es ist die wichtigste Frage im Leben überhaupt. Und natürlich, wenn man vor 100 Jahren meinte, nach Freud, das sexuelle Problem ist das wichtigste Problem, könnte man jetzt zusammenfassen, dass das Suchen und die Irrwege auf dem Suchen nach dem Sinn die Hauptfrage des modernen Leiden geworden sind.
Da hat sich was geändert, oder?
Vermutlich schon. Ich glaube, zumindest was die europäische Geschichte betrifft, wir wollen jetzt mal nicht von den anderen Kulturen sprechen, ist die Sinnfrage ein Symptom der Neuzeit. Der berühmte Theologe und Kulturphilosoph Paul Tillich hat unterschieden, dass die Antike beschäftigt war mit der Frage nach Tod und Schicksal. Das Mittelalter, Schuld und Verdammung, das war das große Thema. Und die Neuzeit fragt nach Sinn. Sinn ist in Kulturen, die relativ homogen sind oder die, sagen wir mal, aus einem gleichgestalteten Mythos leben, so selbstverständlich. Sie ist ritualisiert, sie wird in den täglichen Lebensbezügen eigentlich thematisiert. Aber in der Moderne, wo das alles in Frage gestellt wird, wo der Zweifel da ist und wo eine Pluralisierung, wir sprechen ja auch darüber, von Angeboten da ist, da wird die Sinnfrage so etwas mit Zweifel besetztes. Mhm. Und das ist sicherlich ein modernes Phänomen.
Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, Herr Fahle, als Naturwissenschaftler, also jemand, der exakte Naturwissenschaften beschreibt, wie viel Sie mit dieser Frage nach Sinn anfangen können. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass einer der Gründe, warum die Hirnforschung so eine Rolle spielt, auch damit zu tun hat, dass das Gehirn das Organ ist, was Sinn konstituiert.
Ja. Ich meine, als Privatmann treibt mich die Frage nach dem Sinn natürlich auch um. Aber als Naturwissenschaftler muss ich sagen, wird es sehr schwer, aus der Naturwissenschaft einen Sinn im transzendenten Sinne abzuleiten. Wir können Sinn vielleicht übersetzen als Ziele eines Organismus. Und dann wird es relativ einfach, weil ein biologischer Organismus hat natürlich das Ziel, insofern Klammer auf, Sinn, Klammer zu, sich zu erhalten, sich einfach am Leben zu erhalten und sein Genom zu erhalten, das heißt, sich fortzupflanzen. Das reduziert die Frage dann natürlich auf eine ganz einfache Ebene. Aber insofern, denke ich, kann man die Sinnfrage dann reduzieren, eben auf die Frage nach dem Ziel des Organismus.
Das ist bei uns ja ein bisschen komplizierter. Da kommen ja ein paar Sachen dazu. Also Sinnerfahrung selber ist ja ein sehr, sehr komplexer Prozess. Hat die Wissenschaft den verstanden, diesen Prozess?
Teilweise, würde ich denken. Wenn man den Sinn darin sieht, dass wir Sinn machen aus den Informationen, die uns unsere Sinnesorgane anliefern, dann sind wir auf einem guten Weg, das zu verstehen. Wir wissen, dass es nicht möglich ist, einfach nur die Sinnesinformationen zu analysieren und dadurch zu einem Bild der Welt zu kommen, sondern wir müssen Sinn machen. Wir müssen Sinn geben diesen Informationen und wir produzieren uns auf diese Art und Weise auf der Basis der Sinnesinformationen unsere eigene Welt, unsere private Welt, unsere Abbildung der Außenwelt.
Wissen Sie, was mir auffällt? Das ist ja schon in der Sprache jetzt deutlich. Sie sagen Sinn machen, Sinn geben. Wir können auch noch sagen Sinn suchen. Das sind völlig verschiedene Dinge zunächst mal. Und interessant ist vielleicht, dass das deutsche Wort Sinn ja ursprünglich was ganz anderes bedeutet, als wir meistens damit jetzt heute assoziieren. Das heißt nämlich Richtung, der Uhrzeigersinn. In diesem Sinne ist das
Orientierung.
Orientierung, Lessons auch, ja, nicht wahr? Und das ist interessant. Es ist also die Orientierung, die nun aber wahrscheinlich doch der Organismus nicht aus sich selbst hat, durch seine Instinkte, sagen wir mal, sondern die Orientierung, die als Kulturleistung gebracht werden muss. In dem Maße, in dem eben kulturelle Systeme komplex werden, in dem sie arbeitsteilig werden und so weiter. Und das haben eben bisher religiöse Systeme oder philosophische Systeme in der Antike schon geleistet. Und das ist einfach heute pluralisiert. Und der Mensch weiß nicht mehr, wo die Richtung herkommt. Oder eben, wir haben es auch in dem anderen Wort, lateinischen, in der Orientierung. Das ist also ganz eng verwandt.
Ja, ich möchte doch noch hinzufügen, und das war schon sehr deutlich in der ersten schönen Beitrag, wie die moderne Gesellschaft Sinnprodukten liefern will, so Sinnprodukten produziert. Und das vielleicht, wie Sie schon angesprochen haben, dass die Entfremdung aus dem Leben, um sich zu erhalten im Leben, dass die Entfremdung und vielleicht auch die Verstückelung dazu beiträgt, dass diese Sinnfrage jetzt sich so scharf stellen kann. Denn vergessen wir doch nicht, am Ursprung jeden Menschen liegt eine sinnliche Begegnungsfreude. Wie ernsthaft wir hier auch sitzen, unser Ursprung war eine sinnliche Begegnungsfreude.
Im Idealfall.
Ja, ja, ja. Und wir sind eigentlich leibgewordene sinnliche Begegnung. Und unser Körper ist nicht nur ein sehr kompliziertes Instrument mit ein unwahrscheinlich kompliziertes Gehirn. Unser Körper ist an erster Stelle, wenn es le sens, die Richtung im Leben, gestalten kann, ein sinnliche Freude orientierte Wesen. Der Mensch als Freudewesen, als Erfüllung im Dasein.
Ja, Herr Nees, vielleicht ist das ja das Problem in unserer Kultur, aber das geht lange zurück. Es ist nicht ein neuzeitliches Problem, sondern das geht mindestens zurück bis Plato. Dass wir diese zwei Aspekte, die wir heute auch im Thema der Sendung haben, Sinn als etwas Metaphysisches empfinden, etwas, was abgehoben ist von der Sinnlichkeit, und Sinnlichkeit eben als das, was entweder nun besonders zu preisen ist oder vielleicht mit etwas anrüchigen Dingen verdrängt werden muss. Wir müssen uns deutlich machen, dass das keine anthropologische Konstante ist, sondern dass wir in verschiedenen Kulturen genau dieses Verhältnis, was sich in unserem Thema ausdrückt, ganz unterschiedlich gedacht haben. Wenn ich zum Beispiel an indische Kulturen oder auch ostasiatische, chinesisch-japanische denke, dann ist genau das, was Sie sagen, nämlich der Sinn des Lebens, der Sinn der Religion, des letzten Strebens des Menschen, nicht zu finden in einer völlig abstrakten Angelegenheit, losgelöst von der sinnlichen Erfahrung, die mit meinen Sinnen, mit meinem Körper, mit der Sexualität verbunden ist, sondern mitten in diesen Erlebnissen, aber in diesen Erlebnissen eben nun als eine ganz besondere intensive Qualität. Und darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber jedenfalls muss das überhaupt nicht auseinandergerissen werden. Sinn und Sinnlichkeit müssen überhaupt nicht zwei verschiedene Domänen oder zwei Stockwerke einer Welt sein, die wir dann fragmentiert auseinandergerissen hätten.
Das kommt Ihnen eigentlich doch sehr nahe, oder?
Ja, wobei ich schon sagen würde, man könnte sagen, es sind schon Stufen, aber innerhalb des gleichen Ensembles, dass man also in den Sinnen eben Sinn macht, erst auf einer niedrigeren Ebene. Man sagt, man versteht, was man überhaupt sieht oder was man hört. Man sagt, okay, das ist ein Gegenüber, das ist ein Objekt. Und dann kommt auf einer zweiten Stufe dann eine Wertung dazu. Also sozusagen die Identifikation, die ist bereits eine Sinngebung, weil ich interpretiere, das ist ein Glas, das ist ein Stuhl. Und dann eine zweite Stufe, in der ich dann sage, das mag ich nicht, das erfreut mich. Also insofern schon eine starke Verschränkung der beiden Begriffe. aber vielleicht doch eine leichte Unterscheidung zweier Ebenen, aber innerhalb eines gemeinsamen Ganzen.
Aber spielt da gerade nicht eine wichtige Rolle, dass wir die Kernspaltung von Descartes haben mit das Denken, je pense, donc je suis, und das Objektivieren, wie Sie sagen, dass die Spaltung und die Trennung, gerade die Trennung und nicht mehr das partizipierende Teilnehmen an das Leben und die Wirklichkeit, die wir erfahren, dass gerade diese Trennung, diese Abspaltung zugleich auch eine Entfremdung fasst vom eigene Körperlichkeit, eigene Sinnlichkeit, die bei Platon, aber dann doch auch hier 3 Jahrhunderte lang und dann doch geführt hat zu unserer postindustrielle Produktivitätsgesellschaft, die natürlich auch Sinn produzieren will als Konsumgüter sozusagen und eigentlich Symptom bringt bei Menschen, die gerade diese fundamentelle Entfremdung spüren.
Ja. Ich meine, das Interessante ist ja, wie Sie sagen, es ist natürlich bei Descartes in einer ganz bestimmten und markanten Weise dieser Dualismus herausgearbeitet worden, aber er ist lang. Er geht zurück bis in die griechische Philosophie. Aber wir sind ja nur gerade in der Weihnachtszeit. Und das Spannende ist ja, dass das Christentum eigentlich, sagen wir mal, in seinem Ursprung eine Inkarnationsreligion ist. Das heißt, das Wort wird Fleisch, geht also ganz in die Sinnlichkeit ein. Das hat sich eigentlich bis heute noch kaum rumgesprochen.
Das nehmen wir nicht sehr ernst.
Nein, das Christentum hat eigentlich noch gar nicht angefangen. Also diese dieses Erlebnis, es wird Fleisch und nicht irgendein Fleisch, sondern auch dieses Kind, ja, dieses neue Leben, dieses auch Schutzlose und Kleine. Nicht, wir sagen das dann immer und sagen, ja, der höchste Gott wird ein kleines Kind und interpretieren das dann vielleicht auch soziologisch, aber kaum sinnlich. Und es hat natürlich auch in der Christentumsgeschichte diese Aspekte gegeben, gerade auch in der Mystik, wenn ich an Mechthild von Magdeburg denke oder andere. Aber das ist marginal gewesen. Meistens haben wir es dann doch wieder abstrahiert und auch die Sinnlichkeit des zentralen Ritus des Christentums, nämlich der Eucharistie, dann doch abgehoben wieder
wenn
in eine
mal die,
spirituelle Welt.
Die Situation heute nehme, also dass wir es wirklich zerstückelt haben, wie Herr Nees auch sagt, also wir haben auf dem Markt die verschiedenen Sinnangebote und ich versuche die irgendwie zusammenzubringen, dann habe ich fast das Gefühl, dass unsere Fähigkeit, Sinn zu finden oder ja, uns zu orientieren, damit zu tun hat, wie stark wir in der Lage sind, Ambivalenzen auszuhalten, also die Widersprüche auszuhalten zwischen diesen verschiedenen Sinnangeboten. Können Sie was damit anfangen?
Ja, sicher. Es ist natürlich, hier haben wir sozusagen qualitative und quantitative Überlegungen anzustellen. Der Mensch ist ja ständig, und Herr Fahle wird das noch viel genauer sagen können, von einem Bombardement von Sinneseindrücken ausgesetzt und unser gesamter Apparat, Wahrnehmungsapparat filtert und kann ja nur einen Teil auch aufnehmen. Und wie das geschieht und so weiter, das ist auf der einen Seite physiologisch vorgegeben, auf der anderen Seite natürlich dann kulturell bedingt. Der Mensch kann nur eine bestimmte Menge an Sinnesdaten verkraften und kann sie auch dann nur konzeptualisieren in einer bestimmten Form. Ich glaube, es geht nicht mit einer unendlichen Beschleunigung. Deshalb haben wir natürlich in Kulturen, die schlicht und einfach langsamer sind, auch in Lebensbiografien, die etwas verlangsamen, eine Intensivierung, eine qualitative Intensivierung, wenn es gut geht. Deshalb gehen die Mönche und Nonnen in die Wüste und deshalb entzieht sich jemand, der einem tiefen existenziellen Trauma ausgesetzt ist, entzieht sich diesem Bombardement und geht ins Schweigen oder zieht sich zurück, ein Trauernder, aber auch ein Liebender oder Liebende und so weiter. Also dieses Überangebot oder dieses Überbombardement, was wir heute haben, kann auf die Dauer nicht gut gehen. Entweder der Mensch wird krank, und das erleben wir ja vielfach, schon bei Kindern, die also das nicht mehr verkraften können und dann also entsprechende Symptome entwickeln. Oder er wird, wie wir vorhin sagten, völlig orientierungslos und sucht dann nach dem Erstbesten, was sich anbietet, und geht unter Umständen Pseudo-Angeboten auf den Leim.
Wir haben jetzt gehört, dass die verschiedenen Sinne also zusammenfinden, sozusagen vom Gehirn zu einer einheitlichen, wie auch immer man das nennen will, Wahrnehmung zusammengebracht werden. Dann macht aber doch die klassische Unterscheidung, die wir haben, zwischen Verstand, wie auch immer man das nennt, auf der einen Seite und Gefühlen, Sinnlichkeit, Sinnen auf der anderen überhaupt keinen Sinn mehr.
Da ist durchaus was dran. Wir haben zu unserem Leidwesen feststellen müssen als Hirnforscher, dass das Gehirn nicht einfach eine Maschine ist, die aus aufeinanderfolgenden Schichten beruht und dass erstmal die Außenwelt analysiert wird und dann irgendwann gibt es einen kleinen Homunculus, der dann entscheidet, was wir tun wollen, sondern dass es ständig Rückkopplungsschleifen gibt. Das heißt, dass bereits auf einer relativ frühen Ebene der Wahrnehmung die Wahrnehmung, das, was wir tatsächlich sehen, hören, riechen, davon beeinflusst wird, was wir gerade wollen. Dass unsere Bedürfnisse, unsere augenblicklichen Bedürfnisse direkt einen Einfluss auf unsere frühe Wahrnehmung haben. Und insofern die Motivation und das Denken und das Wahrnehmen so genau nicht getrennt werden dürfen.
Also
was unsere Aufgabe furchtbar viel schwieriger macht.
Leider. Also um es nochmal klar zu sagen, das heißt, wenn ich bestimmte Interessen habe, also sagen wir mal, wenn ich Durst habe, nehme ich meine Umgebung anders wahr, nämlich entsprechend diesem Bedürfnis.
Exakt, wenn ich meinen Schlüsselbund suche, sehe ich meine Umwelt anders, als wenn ich verliebt in meine Frau bin und der in die Augen schaue oder sowas.
Aber das bedeutet doch, dass wir, also in der Regel gehen wir ja davon aus, dass Sinn irgendwie was ist, was da draußen existiert und wir müssen es jetzt nur finden. Also wir gehen raus in die Welt und suchen den Sinn. Im Grunde genommen ist es ja was, was in uns selber hergestellt wird.
Ja, so würde ich das sehen. Also wir produzieren unseren Sinn, unsere eigene Welt in uns.
Kommentare?
Aber natürlich in Korrespondenz mit der Welt außen. Also wir sind nicht solipsistisch irgendwelche Konstrukteure und dann ist eine Welt, sondern das ist ja ein Wechselspiel. Ja. Also wir nehmen auf, wir geben ab und wir haben ja sehr subtile Antennen, zwar auch zu filtern und jetzt sagen wir mal aufgrund unseres Interesses oder wie Sie es eben beschrieben haben, unserer Vorurteile oder Vorentscheidungen etwas wahrzunehmen oder auch nicht. Aber wir haben natürlich Möglichkeiten, zum Beispiel in entspannten Zuständen unseres Bewusstseins oder in sehr integrierten Phasen, sehr glücklichen Phasen vielleicht, plötzlich Zusammenhänge wirklich wahrzunehmen, nicht nur zu denken, wahrzunehmen, die wir überhaupt nicht gesehen hatten. Und das in Korrespondenz mit der Außenwelt, das wäre so eine buddhistische oder in allen mystischen Traditionen kommende Erfahrung.
Macht das für Sie aus der analytischen Perspektive heraus, macht das für Sie auch Sinn?
Natürlich, aber ich würde doch etwas schwierig haben zu sagen, das Gehirn produziert den Sinn, wie den Beitrag so schön gezeigt hat. Das neugeborene Kind erfährt die Wirklichkeit. Und ich möchte vielleicht in die Richtung gehen, die Sinneorgane bieten uns die Möglichkeit, Sinnerfahrungen zu sammeln, den Sinn zu erfahren. Denn Hauptsinn, wird auch gesagt, ist gerade das Fühlen, Tastsinn. Wir sind geboren als ein Fühlwesen und das Kind erfährt sein erstes Ich-Gefühl, le moi peau, wie die französischen Analytiker sagen, gerade in Erfahren von Zärtlichkeit, Haut, Kontakt, menschliche, körperliche, leibliche Wärme. Dann sagt das Kind Ja zum Leben. Und diese Streicheleinheiten sind sozusagen nicht nur notwendig, damit es dann als Mensch entwickelt, im Leben bleibt, aber lebenslang braucht man seine Streicheleinheiten, wie die deutsche Sprache das so merkwürdig Qualität gemessen hat. Streicheleinheiten. Nein, von Anfang bis Ende des Lebens auf dem Weg von ein sinnvolles Leben ist gerade die Berührung, Haut-an-Haut-Kontakt, die Handreichung. Von Hände bei der Geburt, von der Geburtshilfe, Hände von Mutter, vom Vater, die Hände, wenn man das Kind lernt zu gehen, bis in die Pubertät, wo man seine Kräfte miteinander Hand in Hand messen kann, bis die Hände der Geliebte. Vielleicht ist die Erfahrung mit den Geliebten wichtiger als der Schlüsselbund, um den Sinn des Lebens zu erfahren, bis am Ende des Lebens. Also der Tastsinn als Muttersinnorgan ist ist Skorbut der Seele.
Ist das physiologisch, wäre das physiologisch aus Ihrer Perspektive korrekt?
Würde ich schon so sagen, ja. Also es ist ganz klar, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, wir bauen diese Welt in uns auf, natürlich nicht aus uns alleine, sondern auf der Basis der Sinnesinformation. Es ist also ein ständiges Geben und Interagieren mit der Welt. Und zwar nicht nur mit der Welt der Objekte, sondern auch mit der Welt der anderen. Die Auseinandersetzung mit der Kultur, die wir in uns aufnehmen.
Sie hatten ja eine sehr interessante Bemerkung, als Sie vorhin sprachen und sagten, in buddhistischen, hinduistischen Kulturen gibt es einen sechsten Sinn, das Denken. Ja. Aber das ist also im Sanskrit der Manas. Das hängt zusammen mit unserem Wort Mensch und Mens, also dem Denken.
Geist.
Und was genau macht dieser Manas? Also man unterscheidet dort diesen Manas von Buddhi und Jnana und sowas, von anderen Formen des Denkens. Also der Manas zählt zu den Sinnen, zu den Indriyani, weil er Folgendes macht. Er konstruiert, und das ist aber eine Sinnesaufgabe, aus den unterschiedlichen Eindrücken, die jetzt das Olfaktor, das Riechsystem, das Sehsystem, das Hörsystem und so weiter ja zunächst mal separat uns geben, konstruiert eine einheitliche Wahrnehmung. Das macht der Manas, und zwar mit Hilfe von Erfahrung. Erfahrung, die in Begriffen gespeichert ist. Wir können also dann, wenn wir zum Beispiel Haus denken können, diese verschiedenen Kanten und so weiter, von denen da die Rede war, und Farben und den Kubus und so weiter, sofort wahrnehmen als ein Gesamtding, nämlich Haus. Das kann ein kleines Kind mal noch nicht, das muss es lernen, das tut der Manas. Interessant ist nun, dass das als Sinn bezeichnet wird. Warum? Weil eben das Sinnliche und die Eigenaktivität, die das Gehirn oder das Bewusstsein hier macht,
körperliche Aktivität,
das körperlich, überhaupt nicht getrennt sind. Aber das Spannende ist ja nun, woher wissen die das? Die hatten ja noch keine Kernspintomographen und bildgebenden Verfahren. Und das Interessante ist, dass diese Kultur, und das ist jedenfalls meine Vermutung und bin da ziemlich gewiss, das aus Introspektion, aus Selbstbeobachtung tatsächlich gelernt haben. Und wenn das aber so exakt ist, kann man ja eben vielleicht doch die Frage stellen, ob die anderen Aspekte, die Sie dort gelernt haben, was Sie zum Beispiel zur Sinnlichkeit, zur Liebe, zu dem sagen, was Sie eben angesprochen haben, ob das nicht eben auch eine tiefe Erfahrung ist, eine tiefe Weisheit, die irgendwo wahr ist. Und darauf kommen wir vielleicht noch.
Könnten Sie dann damit einverstanden sein, dass gerade nicht uns Gehirn als rationales Instrument, das Orientierungsinstrument für die Sinnfindung ist, aber gerade eine Erfahrung, die auch nicht unterschieden vom Gehirn, aber gerade die Sinnlichkeit, man könnte fast sagen, die Orchester der Sinne, das Harmoniegefühl.
Ja.
Denn es geht ja doch um den, es geht doch um Mann, Mensch. Und dass gerade das Wichtigste ist, die Welterfahrung ist eine Welterfahrung mit anderen Menschen. Also eine Verbundenheitserfahrung. Nicht nur eine Orientierung, sondern sich verbunden fühlen. Nicht nur mit meiner Geliebte allein, aber wenn ich die Geliebte lieb habe, sehe ich nicht nur diese individuelle Frau. Nein, Liebe ist hellserig, la clairvoyance. Ich sehe, wie Gott, das göttliche Leben, diese Frau gemeint hat.
Aber das ist ein interessanter Punkt, weil er uns auf die Romantik bringt.
Ja.
Dieses Gefühl ist ja nichts Präzises. Also es ist im Sinne von ein einziger Gegenstand oder etwas, was ich ganz konkret umreißen kann. Während ich glaube, wenn wir nach dem Sinn suchen oder fragen, wir irgendwie immer die Erwartung haben, dass ich was Konkretes da rauskriege am Ende.
Also wir sprachen ja vorhin schon am Rande mal darüber. Es ist ja um 1800, also 1799 erscheinen Schleiermachers Reden über die Religion. Und dort gebraucht er diesen Begriff Sinn in diesem Sinne, wie wir es jetzt eben angesprochen haben. Nämlich, er sagt, Sinn und Geschmack für das Unendliche. Das ist Religion. Also Sinn nicht einfach mehr irgendeine Orientierung, die auch eine klare Richtung angeben könnte, die irgendwie quantifizierbar ist.
So eine Unschärfe.
Sondern es ist eine Unschärfe. Es ist das Gefühl, es ist diese Harmonie.
Offenheit.
Die Offenheit. Sich, ich sage es jetzt mal ganz altmodisch, sich anmuten zu lassen von der Kraft, der Schönheit, der Unendlichkeit, dem Unverrechenbaren des Universums. Und Sie hatten das ja so wunderbar vorhin gesagt, indem Sie der deutschen Sprache so ein schnippisches französisches Bonbon entgegenhielten, indem Sie sagten, tja, Streicheleinheiten. Wir gebrauchen genau diesen Begriff, Streicheleinheiten, ja etwas abwertend. Das Eigentliche wiederum in unserer Kultur, und ich wiederhole mich, zurückgehend bis auf die griechische Philosophie, ist das Geistige, das von den Sinnen Abgehobene. Und dort, wo wir auf Sinne rekurrieren, wo wir also uns sinnliche Erfahrung holen, na ja, dann ist das so etwas, was vielleicht noch nicht ganz reif ist. Warum? Das ist nicht quantifizierbar. Und in dem Maße, in dem sich nun eben, wie wir das vorhin schon gesagt hatten, das Denken, die Rationalität mit dem Gefühl verbindet, und wir wissen aus den meditativen Erfahrungen der Religionen, genauso wie aus der modernen Hirnforschung, dass Denken und Gefühl eben nicht so trennbar sind, wie das Descartes oder wie das viele andere versucht haben, in dem Moment wird es eben nicht mehr quantifizierbar. Und ich darf noch eins Ihnen antworten, das war so schön. Ja. Genau das ist die Grundfigur, Denkfigur in den asiatischen und in vielen asiatischen Traditionen, zum Beispiel im Zen. Liebe ist nicht etwas, was hinzukommt, wenn zwei Individuen sich treffen und dann zufällig eine Beziehung eingehen, sondern Liebe ist die Grundstruktur der Wirklichkeit, ein Feld von Energie, aus dem dann, wenn das passiert, überhaupt erst das entsteht, was wir Individuen nennen. Und zwar von dem Atom angefangen bis zu den Individuen von Lebewesen. Liebe ist also nicht irgendetwas Soziales, sondern Liebe ist ein kosmisches Geschehen.
Ja, und könnte man sagen, die Sinnfindung liegt in unseren Händen, aber wir können es nicht alleine. Wir brauchen Begegnung. Und Sie sagen auch Geschmack. Ich möchte noch ganz schnell sagen, auf Flämisch heißt der Gaume Gehemelte. Und Gehemelte bedeutet Himmelsort. Aha. Das bedeutet das Himmlische im Menschen. Ja, als Erfahrungsmöglichkeit, die Himmelsort liegt hier, oben den Tisch, nicht unten den Tisch.
Luc Ferry, der französische Philosoph, hat gesagt, dass die Tragik der Moderne darin besteht, dass der Mensch ständig mit seinem Verfall umgehen muss, während wir ja sozusagen ideologisch auf Fortschritt programmiert sind. Das kann man wahrscheinlich sogar im Sinne von Herrn Fahle in die biologische Richtung verstehen. Alter bedeutet aber nicht notwendigerweise Weisheit, sondern eben auch Verfall. Das sind ja alles Umschreibungen dafür, dass es uns nur schwer, wenn überhaupt gelingt, in einem Universum, in dem der Tod einfach eine große Macht hat, Sinn zu finden.
Sie schauen mich an. Ja, natürlich, Leben und Tod sind zwei Seiten einer Medaille. Und jeder Lebensprozess ist von der anderen Seite betrachtet auch ein Sterbensprozess. Verfall ist eine Wertung an bestimmten Maßstäben, die von außen kommen könnten. Da müsste man genauer schauen. Unsere Kultur nimmt das Alter in den letzten Jahrzehnten jedenfalls so war, das ist Verfall, das ist Abnahme von physischer Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort, ist aber ja doch ein Zugewinn an Erfahrung und so weiter. Also das sind lange Debatten. Mhm. Ich möchte vielleicht auf einen Gesichtspunkt eingehen. In den Sterbekulturen der Welt, ob Sie in die tibetisch-buddhistischen schauen oder in die indischen oder im Zen in Japan oder an die christliche Ars Moriendi des Mittelalters seit dem 15. Jahrhundert, geht es immer darum, dass zum Zeitpunkt des Todes, wir können aber auch sagen zum Zeitpunkt einer tiefen Krise, einer tiefen Umorientierung des Menschen im Leben, das Bewusstsein so klar wie möglich sein soll. Also gerade nicht zerstreut von vielen Gedanken, Ängsten vor allem oder auch Erwartungen, Schmerzen, sondern ganz klar gerichtet auf den Grund, dass wir Sie vorhin die Harmonie nannten oder was wir die Grundstruktur der Einheit des Vertrauens in, in das Leben, die Religionen würden sagen, natürlich in Gott haben. Dass also das Bewusstsein klar ist. Das kann aber nur klar sein, wenn der Mensch sich während seines Lebens mit den eigenen Prozessen des Denkens, des Fühlens, der Körpererfahrungen so auseinandergesetzt hat, dass er kennengelernt hat, dass jeder Verlust auch eine Gewinnseite hat und jede Gewinnseite eine Verlustseite. Das heißt, dass die emotionalen Bewertungen natürlich immer gegeben sind in Bezug auf ein Objekt, aber immer nur temporär sind. Das heißt, das verändert sich sofort. Das, was mir jetzt ein Gewinn ist, kann mir im nächsten Augenblick ein Verlust sein und umgekehrt.
Spricht dagegen nicht das, was manche Hirnforscher zumindest sagen, dass es sozusagen Vernarbungen, Verletzungen gibt, die dermaßen gravierend sind, dass ich diesen Prozess eben nicht mehr umkippen kann? Also, dass ich da einen Verlust habe, der auch ein Verlust bleibt?
Physiologisch gesehen ist das natürlich der Fall, wenn ein Teil des Gehirns zugrunde geht.
Klar, das
habe ich einen,
der ganz
Verlust.
Ja,
klar, das ist, das ist klar.
Nur
ja, es ist dann so,
ich meine,
wie der Einzelne
das.
Okay, es ist aber auch selbst in dem Fall die Frage, wie der Einzelne das verarbeitet, ob er das jetzt wirklich nur als reinen Verlust erlebt oder ob er nicht in der Lage ist, das irgendwie zu kompensieren, zu sagen, das hat mich wieder von der Abhängigkeit von meinem Konsumterror irgendwie weggebracht und mich auf das Wesentliche in meinem Leben gebracht. Und insofern denke ich, dass auch eine solche Erfahrung eine positive Seite haben kann.
Da sind wir eigentlich bei dem Thema, dass es uns dann, wenn das stimmt, das heißt, wenn ich mich wirklich zum Beispiel selber dazu motivieren sollte, glücklicher zu sein, ich lernen muss, meine Sinneserfahrung zu kultivieren. Wie mache ich das? Also wie bringe ich Sinn und Körper zusammen?
Ja, das ist nun ganz genau das jahrhundertelange Thema dieser großen spirituellen Traditionen, die wir jetzt heute als Yoga und Zen oder auch mystische Traditionen kennen. Das ist nicht etwas, über Gott zu spekulieren, sondern das ist in den ganz alltäglichen menschlichen Erfahrungen, in den sinnlichen Erfahrungen, solche, die wir als freudvoll und solche, die wir als leidvoll interpretieren, in diesen ganz grundlegenden Erfahrungen präsent zu sein. Das lerne ich durch Konzentration. Durch Konzentration aber nun nicht nur der Gedanken, sondern zunächst des Körpers, des Atems und des Bewusstseins. Das Interessante ist, dass zum Beispiel Zen schlicht und einfach ein Körpertraining ist, nämlich das Sitzen. Das Sitzen, das völlig stillige, konzentrierte und in sich, also vollkommen wahrgenommene Sitzen, wo ich jeden Teil des Körpers, aber Teil darf ich gar nicht sagen, wirklich im Bewusstsein habe, ist die Voraussetzung dafür, dass der Atem völlig gleichmäßig fließen kann. Und wenn der Atem völlig gleichmäßig fließt, so die Erfahrung seit Jahrtausenden, wird das Bewusstsein gebündelt, klar, zielgerichtet, nicht abgelenkt. Und wenn das der Fall ist, dann stellt sich ein, wir sagen Equilibrium, eine Harmonie, ein Gleichklang ein, indem ich tatsächlich dieses Glas Wasser oder diesen Blick oder diese Empfindung so intensiv wahrnehmen kann, dass sie Sinn ist. Den muss ich nicht extra interpretieren, sondern das ist ein so tiefes Erlebnis, dass ich in diesem Augenblick ganz und gar da bin. Und das kann man lernen. Und diejenigen, auch in unserer Kultur, die das lernen, nicht nur in formalen Meditationstraining, sondern in der Slow-Food-Bewegung, wo man wirklich wieder das Kauen, das Schmecken eines Glases Wein lernt, oder auch in den sinnlichen Erfahrungen der Berührung, des menschlichen Miteinanders, in der Liebe oder auch in der Sterbebegleitung, da entsteht, nein, ich würde nicht sagen, da entsteht Sinn, sondern da ist Sinn einfach wieder wahrgenommen. Er ist einfach da, er ist mit uns gegeben, wir müssen ihn nur wahrnehmen lernen.
Kommt da die Welt der Therapie, das ist ja nochmal was anderes, kommt die da dran?
Ja, natürlich, denn als Sexualtherapeut machen wir natürlich nicht sexuelle Gymnastik oder bauen Sexathleten zusammen. Aber das ist gerade Achtsamkeitsübungen. Und das Erste ist oft noch genießen. Glücklich sein ist erlaubt. Ja. Das ist schon merkwürdig, weil das so selbstverständlich ist. Man sagt nicht, atmen ist erlaubt. Nein, hier muss man... Zweitens, weniger ist oft mehr auf dem Gebiet von Fühlen und Genießen. Und es soll einfach sein und achtsam. Wenn ich esse, dann esse ich. Dann telefoniere ich nicht, dann gucke ich nicht meine Papiere nach, dann tue ich keinen Briefwechsel. Wenn ich esse, dann esse ich. Und gerade so mehr Sensibilität für Sensualität entwickle, alltäglich. Und so haben wir 8 Lifestyles als Gewohnheiten entwickelt. Zeit nehmen für gemeinsam zu essen und zu trinken. Das Leben von den meisten Menschen, auch mein persönlich, ist ganz anders geworden, mit einer Stunde früher aufzustehen, um das Morgen, das Frühstück mit Langsamkeit, mit dem Plaudern, mit dem Gehemelte zu genießen. Ja. Feiern, das Ritual der Verbundenheit, auch kosmische Verbundenheit mit Tanz, Musik und so weiter. Das gemeinsame Spielen, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Bereich. Spielen können, ein Hobby haben und die verbale und vor allem die nonverbale Kommunikation. Denn unser Mund ist nicht nur zum Sprechen da, das gemeinsame Essen. Es ist eine dreifache Mundigkeit, wenn der Chirurg nur meine Reparatur macht, dass ich schlucken kann und beißen und nicht singen, schmusen, küssen. Das ist die mitmenschliche Kommunikation. Und das ist in Harmonie sein. Und Sinn finden ist nicht, ich suche, ich habe es gefunden oder ein Lottonummer, das richtige Nummer. Nein, es ist auf dem Weg sein, als Prozessentwicklung.
Ganz herzlichen Dank. Jetzt können wir Herrn Fahle leider nicht mehr hören, tut mir auch leid. Wir sind am Ende der Sendung. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, mir sehr viel erläutert haben. Wie immer am Ende der Sendung möchte ich Sie noch auf unsere Internetseite hinweisen, www.dreisat.de/delta. Dort finden Sie Literaturhinweise, aber auch unsere Gespräche hier im Studio als Web-TV oder MP3-Audiodatei zum Runterladen und Hören. Viel Spaß damit.